Dreh, könnte man sagen, mit sehr beeindruckenden Texten und Darstellungen kommen wir jetzt zu dem ersten inhaltlichen, thematischen Komplex. Es geht, wie bereits angekündigt, heute Abend um das Thema Rosa Luxemburg in ihrem historischen Kontext und ihre Bedeutung heute. Ich darf mich selber kurz vorstellen. Mein Name steht hier, Klaus Kinner. Ich bin Geschäftsführer der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Sachsen und freue mich, hier in dieser Veranstaltung bei der mit uns eng verbundenen Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin moderieren zu dürfen und darf gleich das Wort an die erste Referentin geben, an Tanja Storlocken, die bereits vorgestellt worden ist, die das erste Referat halten wird. Anschließend wird Jörn Schüttrumpf sprechen. Es ist nach der Regie der Konferenz für heute keine Debatte vorgesehen, sondern die Möglichkeit zu diskutieren, auch die heutigen Vorträge zu diskutieren, wird am morgigen Tage gegeben sein. Frau Storlocken.
Danke. Liebe Gäste, ich werde leider nicht tanzen, sondern mit der deutschen Sprache kämpfen. Die polnisch-jüdische Revolutionärin lebte, also Rosa Luxemburg, lebte den größten Teil ihres Lebens in jener Welt von gestern, von der einst Stefan Zweig sprach. In dieser Welt stand sich nach Meinung von Rosa Luxemburg zwei Alternativen gegenüber: Sozialismus oder Untergang in der Barbarei. Die Alternativen waren also nicht funktionierenden Kapitalismus versus Sozialismus, sondern Ankommen in der Barbarei versus demokratisch-sozialistische Gesellschaft. Die Frage nach der Revolution war deshalb nicht nur eine Frage dieser oder jener Gesellschaftsordnung, sondern es stand nach dieser Überzeugung das kulturelle Überleben der Menschheit auf dem Spiel. Die Rahmendaten des Lebens dieser Rosa Luxemburg sind schnell genannt. Sie wurde am 5. März 1871 im kleinen Städtchen Samosch im russisch kontrollierten Polen geboren. Wegen revolutionärer Tätigkeit musste sie im Frühjahr 1889 aus Polen fliehen. Die Fahrt ging in die Schweiz und nach Zürich. Dort widmete sie sich Studien in Nationalökonomie und politischer Arbeit. Luxemburg beendete ihre Studien 1897 mit einer Dissertation über die industrielle Entwicklung Polens. Nachdem sie sich im Frühling 1898 die deutsche Staatsangehörigkeit durch eine Scheinehe gesichert hatte, setzte sie sich in den Zug mit Reiseziel Berlin, der Hochburg der Arbeiterbewegung. Sie arbeitete in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Berlin wurde Luxemburgs festen Aufenthaltsort den Rest ihres Lebens, aber sie arbeitete auch weiter in der polnischen, russischen und internationalen Arbeiterbewegung bis zu ihrem jähen Tode am 15. Januar 1919, mitten in der deutschen Revolution. Was kann uns das Politikverständnis von Rosa Luxemburg sagen, obwohl sie doch in der Welt von gestern politisch aktiv war? Rosa Luxemburg gibt unter anderem klare Antworten auf zwei auch heute noch aktuelle Fragen. Erstens, welche Art Revolution ist notwendig, wenn wir das kapitalistische System überwinden und ein demokratisch-sozialistisches System schaffen wollen? Zweitens, was sollte das Verhältnis sein zwischen dem alltäglichen politischen und ökonomischen Kampf und dem Endziel? Also das heißt, der Eroberung der politischen Macht und der sozialistischen Umwandlung der Gesellschaft. Diese Thematik schließt auch die alte und ewig aktuelle Frage der Arbeiterbewegung ein. Was sollte das Verhältnis zwischen Reform und Revolution sein? Falls sich nun jemand von Ihnen und euch über den scheinbar so theoretischen Wortlaut diese Fragen auf einer praktisch orientierten Luxemburg-Konferenz wundern sollte, dem oder der werde ich gern einige Sätze Rosa Luxemburgs von ihrem ersten Auftreten auf einem Parteitag der SPD im Herbst 1898 in Stuttgart zitieren. Ich zitiere: Vielleicht finden sich eine Anzahl Genossen, die so denkt, eine Spekulation über das Endziel sei eigentlich eine Doktorfrage. Ich behaupte dem gegenüber, dass wir uns als Revolutionäre, als proletarische Partei, keine praktischere Frage existiert als die vom Endziel. Denn bedenken Sie, worin besteht eigentlich der sozialistische Charakter unserer ganzen Bewegung? Der eigentliche praktische Kampf zerfällt in drei Punkte: den gewerkschaftlichen Kampf, den Kampf um die Sozialreform und den Kampf um die Demokratisierung des kapitalistischen Staates. Sind diese drei Formen unseres Kampfes eigentliches Sozialismus? Durchaus nicht. Was macht uns dann in unserem alltäglichen Kampf zur sozialistischen Partei? Es ist nur die Beziehung dieser drei Formen des praktischen Kampfes zum Endziel. Nur das Endziel ist es, welches den Geist und Inhalt unseres sozialistischen Kampfes ausmacht, ihn zum Klassenkampf macht. Und zwar müssen wir unter dem Endziel nicht verstehen, diese oder jene Vorstellung vom Zukunftsstaat, sondern das, was eine Zukunftsgesellschaft vorangehen muss, nämlich die Eroberung der politischen Macht. Ende des Zitats. Das Wort Revolution zu gebrauchen, bringt heute in vielen Zusammenhängen natürlich eine Menge Schwierigkeiten. Denn was verbindet sich heutzutage mit dem Wort Revolution? Der Revolutionsbegriff ist gebraucht und missgebraucht worden, sodass der Inhalt dieser Bezeichnung unklar und verwirrend geworden ist. In großen Teilen der Presse scheint das Wort Revolution zu bedeuten, alles, was mit einer grundlegenden Veränderung zu tun hat. Während viele Leute Revolution einseitig mit sozialistischer Revolution, Unterdrückung und Gewalt verbinden. Sogar innerhalb der Revolutionsforschung wird der Revolutionsbegriff ziemlich eng definiert. Und oft knüpft man die Verwirklichung der Revolution an Schnelligkeit. Es ist eine bedauerliche Tatsache, dass viele Gleichheitszeichen zwischen Revolution und undemokratischem Verfahren setzen, sodass Revolution und Demokratie als Gegensätze dargestellt werden. Der Revolutionsbegriff ist also im höchsten Grade umstritten. Deshalb scheint es mir eine wichtige und notwendige Aufgabe, wieder eine demokratische und antitotalitäre Auffassung der Revolution zu erobern, zu einer solchen Wiedereroberung kann das Revolutionsverständnis von Rosa Luxemburg beitragen. Ihre Vorstellung der Revolution zeigt unter anderem, dass es möglich ist, gleichzeitig revolutionär, demokratisch und antitotalitär zu sein. Die berühmten Worte Rosa Luxemburgs im Herbst 1918 von ihrem Pamphlet zur russischen Revolution: Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden, sind eben im Kontext der Bedeutung der Erfahrungen im Revolutionsprozess geäußert worden. Freiheit ist ganz einfach eine wichtige und notwendige Voraussetzung einer erfolgreichen Entwicklung der Revolution. Aber es war nicht nur Rosa Luxemburg, die keinen Gegensatz zwischen Demokratie und Revolution in der sozialdemokratischen Bewegung vor dem Ersten Weltkrieg sah. Die ganze SPD war eine revolutionäre Partei laut ihres Parteiprogramms, das in Erfurt im Oktober 1891 angenommen wurde. Aber was bedeutete Revolution in der SPD der Vorkriegszeit? Die SPD-Historikerin Susanne Miller versucht in ihrem Buch das Problem der Freiheit im Sozialismus von 1964 zwischen Revolution als Zielvorstellung und Revolution als Weg zur Macht zu unterscheiden. Miller behauptet, dass die alte SPD im Großen und Ganzen den Revolutionsbegriff auf eine bloße und zudem ziemlich vage Zielvorstellung reduzierte und die Frage nach Weg und Mittel der Eroberung der Macht weitgehend offen ließ. Ich behaupte demgegenüber, dass es eine wichtige Ausnahme gibt, die Miller übersehen hat, Rosa Luxemburg. Sie beschäftigte sich mit den beiden Aspekten der Revolution, Revolution als Zielvorstellung und Revolution als Weg zur Macht. Im Folgenden werde ich versuchen, diese Behauptung zu begründen und dadurch bei unserem langen Ausflug in unsere Welt von gestern auch gleichzeitig die zwei Fragen beantworten, die ich am Anfang dieses Referats gestellt habe. Als Rosa Luxemburg am 31. Dezember 1918 auf dem Gründungsparteitag der Kommunistischen Partei Deutschlands ihre Rede über das Spartakusprogramm und die politische Situation hielt, war es nicht der Wortlaut des Erfurter Programms, an den sie angeknüpft hat, sondern Eva Marx und Engels Kommunistisches Manifest von 1848. Dennoch ist es interessant zu sehen, was Rosa Luxemburg über das Erfurter Programm sagt, denn sie präzisierte, dass das Spartakus-Programm sich im bewussten Gegensatz zu dem Erfurter Programm und seine Trennung der unmittelbaren sogenannten Minimalforderungen für den politischen und wirtschaftlichen Kampf von dem sozialistischen Endziel als einem Maximalprogramm befindet. Im Programm des Spartakusbundes, das als Programm der KPD angenommen wurde, unterstreicht Luxemburg, dass eine sozialistische Revolution notwendig ist, nicht nur um das kapitalistische System zu überschreiten, sondern auch um die Menschheit von Chaos, Anarchie und Barbarei zu retten. Kurz Sozialismus oder Untergang in der Barbarei. Es gibt also eine Alternative zu einer sozialistischen Revolution, die nicht gerade erfreulich ist. Und in der Beschreibung ihrer Revolutionsvorstellung unterschätzt sie keineswegs die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die überwinden werden müssen, wenn eine sozialistische Revolution erfolgreich werden soll. Luxemburg beschreibt eine Revolution der Mehrheit, die langwierig und erfahrungsbasiert ist. Ich zitiere: Die sozialistische Revolution ist die erste, die im Interesse der großen Mehrheit und durch die große Mehrheit der Arbeiten allein zum Siege gelangen kann. Die Masse des Proletariats ist berufen, nicht bloß der Revolution in klare Erkenntnis, Ziele und Richtung zu stecken. Sie muss auch selbst durch eigene Aktivität Schritt um Schritt den Sozialismus ins Leben einführen. Die proletarische Revolution kann sich nur stufenweise Schritt für Schritt auf dem Golgatha-Weg eigene bittere Erfahrungen durch Niederlagen und Siege zur vollen Klarheit und Reife durchringen. Die langwierige und erfahrungsbasierte Vorstellung der Revolution von Rosa Luxemburg sieht Revolution als Ziel und Revolution als Weg, um das Ziel zu erreichen. Die revolutionäre Zielvorstellung führt mit sich einen Übergang aus einer Gesellschaftsordnung in eine andere, konkret aus einer kapitalistischen in eine sozialistische Ordnung. Aber Luxemburg ist nicht damit zufrieden, nur über die Zielvorstellung zu reden. Sie sagt auch etwas über den revolutionären Weg zu diesem Ziel. Da geht es um Trial and Error, um Versuch und Irrtum, um das Ausprobieren in tatsächlichen politischen und ökonomischen Kämpfen, die eine unbedingte Voraussetzung für die Verwirklichung einer sozialistischen Gesellschaft sind. Auf diese Weise verknüpft sich der tägliche Kampf mit dem Ziel der Eroberung der politischen Macht und der Verwirklichung einer sozialistischen Gesellschaft. Ohne die oft bitteren Erfahrungen, die durch Niederlagen und Siege im Prozess der Revolution von dem Einzelnen und der Bewegung als Gesamtheit gesammelt werden, kann das sozialistische Endziel nie erreicht werden. Mit dem Spartakus-Programm will also Rosa Luxemburg und die KPD das revolutionäre Erfurter Programm überschreiten, das seit 1891 maßgebend in der SPD gewesen ist. Ist ihr das gelungen? Diese Frage ist im höchsten Maße von historischem Interesse, aber sie ist auch hochaktuell, weil sie einige Punkte beleuchten kann, die das Erfurter Programm in seinem revolutionären Gehalt problematisch erscheinen lässt. Außerdem werden bestimmte Punkte deutlich, die aus revolutionärer Sicht im Allgemeinen unklar sind und für künftige Programme problematisch sein können. Während Bernstein der Hauptarchitekt hinter den Minimalforderungen des Erfurter Programms war, das heißt den Gegenwartsforderungen zur Demokratisierung, Arbeiterschutz und so weiter, war Karl Kautsky der Mann hinter den Formulierungen des allgemeinen Teils des Erfurter Programms, wo das Endziel über den Übergang aus einer kapitalistischen in eine sozialistische Gesellschaft ein wichtiger Bestandteil war. Im Erfurter Programm wird das Wort Revolution nicht gebraucht. Man spricht von einer gesellschaftlichen Umwandlung, das heißt der Verwandlung des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln in gesellschaftliches Eigentum und der sozialistischen Umwandlung der Warenproduktion. Der allgemeine Teil des Erfurter Programms schließt mit den Worten ab: Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands kämpft also nicht für neue Klassenprivilegien und Vorrechte, sondern für die Abschaffung der Klassenherrschaft und der Klassen selbst und für gleiche Rechte und gleiche Pflichten, alle ohne Unterschied des Geschlechts und der Abstammung. Von diesen Anschauungen ausgehend bekämpft sie in der heutigen Gesellschaft nicht bloß die Ausbeutung und Unterdrückung der Lohnarbeiter, sondern jede Art der Ausbeutung und Unterdrückung richtet sie sich gegen eine Klasse, eine Partei, ein Geschlecht oder eine Rasse. Ende des Zitats. Auf dem Hintergrund dieser Formulierungen von gesellschaftlicher Umwandlung steht es außer Zweifel, dass das Erfurter Programm in Bezug auf die Zielvorstellung revolutionär auf grundlegende Veränderungen ausgerichtet ist. Die Frage ist, ob das Programm auch revolutionär ist in Bezug auf den Weg zum Ziel. Karl Kautsky sagt nicht viel über Politik im allgemeinen Teil des Erfurter Programms. Er unterstreicht, wie im Spartakus-Programm, dass die Befreiung nur das Werk der Arbeiterklasse sein kann. Kautsky setzt fort, Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Ausbeutung ist notwendigerweise ein politischer Kampf. Die Arbeiterklasse kann ihre ökonomischen Kämpfe nicht führen und ihre ökonomische Organisation nicht entwickeln ohne politische Rechte. Sie kann den Übergang der Produktionsmittel in den Besitz der Gesamtheit nicht bewirken, ohne in den Besitz der politischen Macht gekommen zu sein. Ende des Zitats. Das Politikverständnis von Karl Kautsky, das in diesen knappen Formulierungen zum Ausdruck kommt, scheint Politik einseitig in Ziel-Mittel-Kategorien zu betrachten, das heißt, dass politischer Kampf, politische Rechte und politische Macht nur Mittel zum ökonomischen Befreiungsziel werden. Im Gegensatz zu Rosa Luxemburg sagt Kautsky auf jeden Fall nicht ausdrücklich und klar, dass politisches Handeln nicht nur als ein Mittel zum Ziel, sondern auch als ein Ziel in sich selbst aufgefasst werden muss. Politisches Handeln ist nicht nur ein Mittel, das sozialistische Ziel zu erreichen, sondern auch ein Ziel in sich selbst. Dadurch, dass Menschen politisch handeln, entwickeln sie sich. Und dieser Bildungsprozess ist nach Luxemburgs Verständnis eine notwendige Voraussetzung einer erfolgreichen sozialistischen Revolution. Das Erfurter Programm dagegen sagt nicht, dass der Weg zum sozialistischen Endziel notwendigerweise revolutionär sein muss. Laut Kautskys Beschreibung des politischen und ökonomischen Kampfes kann man sich auch vorstellen, dass diese Kämpfe nur reformistisch vor sich gehen können, aber dass die Zielvorstellung immer noch unzweideutig revolutionär ist. Deshalb ist es nicht nur der praktische Teil des Erfurter Programms über die Ziele der Gegenwart, der für den Reformismus die Tür öffnet, sondern auch im allgemeinen Teil des Programms wird nicht eindeutig gesagt, dass der politische und ökonomische Kampf auch revolutionär sein muss. Es ist richtig, wie Susanne Miller und andere betonen, dass es keine Verbindung zwischen dem praktischen und dem allgemeinen Teil des Erfurter Programms gibt, aber diese mangelnde Verbindung zwischen dem alltäglichen politischen und ökonomischen Kampf und dem Endziel in Bezug auf die sozialistische Umwandlung manifestiert sich auch innerhalb Karl Kautskys allgemeinen Teil des Erfurter Programms. Es steht jedenfalls auf alle Fälle außer Zweifel, dass das Spartakus-Programm faktisch das Erfurter Programm überschreitet. Eben dadurch, dass es Verbindungslinien zwischen dem alltäglichen Kampf und dem Endziel zieht. Das Spartakus-Programm betrachtet im Gegensatz zum Erfurter Programm nicht nur Revolution nicht nur als Zielvorstellung, sondern auch als Weg zur Macht. Diese Feststellung mag nicht besonders aufsehenerregend klingen. Überraschender und spannender ist es wohl, dass Rosa Luxemburg schon in ihrer Durchbruchsschrift Sozialreform oder Revolution, geschrieben 1898 und 99, das Erfurter Programm überschreitet, gerade wegen ihrer kombinierten Vorstellung der Revolution als Zielvorstellung und als Weg zur Macht. Was soll das Verhältnis zwischen dem alltäglichen politischen und ökonomischen Kampf und dem Endziel sein? Diese zentrale Frage beantwortet Rosa Luxemburg in der klassischen Schrift Sozialreform oder Revolution, die meiner Meinung nach nicht oft genug gelesen werden kann. Und sie gibt schon hier die Antwort auf unsere Frage, welche Revolution notwendig ist, um die sozialistische Gesellschaft zu verwirklichen. Denn wenn es unklar ist, von welcher Revolution man spricht, wäre es auch nicht möglich, eine klare Antwort auf die Frage über das Verhältnis zwischen Reform und Revolution zu geben oder breiter zwischen dem alltäglichen politischen und ökonomischen Kampf und dem Endziel. Susanne Miller, die ich schon erwähnt habe, schreibt, dass das unklare und vieldeutige Verständnis des Revolutionsbegriffs eben zur Unklarheit über das Verhältnis zwischen Reform und Revolution in der deutschen sozialdemokratischen Bewegung sowohl vor als nach der Genehmigung des Erfurter Programms im Jahre 1891 geführt hatte. Das Pamphlet Rosa Luxemburg, Sozialreform oder Revolution, sollte auf diesem Hintergrund gelesen werden und nicht nur als ein Teil des Revisionismusstreits und als eine Antwort auf die Artikel Bernsteins Probleme des Sozialismus in der neuen Zeit und sein Buch Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie von 1899. Zunächst einige aufklärende Worte Rosa Luxemburgs über den Unterschied zwischen Reform und Revolution. Ein wichtiger Punkt zu beachten ist, dass eben die Zeitdauer oder die Schnelligkeit nicht entscheidet, was eine Revolution ist oder nicht, sondern der Inhalt. Die Langwierigkeit verwandelt keine Revolution in eine Reform und die Kurzfristigkeit verwandelt keine Reform in eine Revolution. Es ist also nicht die Zeitdauer, die etwas zur Reform und etwas zur Revolution macht, sondern der Inhalt der Veränderung, wie grundlegend die Gesellschaftsveränderung ist. Laut Luxemburg muss eine Revolution einen Übergang einer Gesellschaftsordnung in eine andere mit sich bringen, zum Beispiel den Übergang aus einer kapitalistischen in eine sozialistische Ordnung. Rosa Luxemburg schreibt im Vorwort ihres Pamphlets Sozialreform oder Revolution, dass Bernstein der Erste ist, der die Sozialreform und die Revolution als eine Entgegenstellung setzt. Und sie stellt unzweideutig fest, dass die Sozialdemokratie Anhänger sowohl von Reformen als von Revolution sein muss und dass Bernstein einen falschen Gegensatz zwischen Reform und Revolution konstruiert. Luxemburg unterstreicht, dass die Sozialdemokratie nie gegen soziale Reformen sein kann, die die Lage der Arbeiter verbessern können. Rosa Luxemburg stellt sich also keineswegs negativ zu Reformen und auch nicht zu Gewerkschaftsarbeit, parlamentarische Tätigkeit und politische Demokratisierung. Aber diese Aktivitäten müssen die ganze Zeit im Verhältnis zum Endziel, das heißt zu der Eroberung der politischen Macht und einer sozialistischen Umwandlung der Gesellschaft gesehen werden. Reformen, Gewerkschaftsarbeit, parlamentarische Tätigkeit und politische Demokratisierung können nie die Revolution ersetzen, aber sie müssen im Verhältnis zur Revolution gesehen werden. Was bedeutet das in Praxis? Bernstein behauptet, dass Gewerkschaftsarbeit, Sozialreformen, parlamentarische Tätigkeit und politische Demokratisierung allein zur Einführung des Sozialismus führen können. Luxemburg bestreitet diese Betrachtungsweise, Sozialreformen, Gewerkschaftsarbeit, parlamentarische Tätigkeit und politische Demokratisierung werden auf unüberbrückbare Begrenzungen innerhalb des kapitalistischen Systems stoßen, weil dieses System vor allem auf ökonomischen Verhältnissen und nicht auf Rechtsverhältnissen basiert. Deshalb ist es unmöglich, das kapitalistische System zu überschreiten ohne eine Revolution. Luxemburg schreibt mit einem Wort, alle Grundverhältnisse der kapitalistischen Klassenherrschaft lassen sich durch gesetzliche Reformen auf bürgerlicher Basis deshalb nicht umgestalten, weil sie weder durch bürgerliche Gesetze herbeigeführt noch die Gestalt von solchen Gesetzen erhalten haben. Luxemburg benutzt den berühmten Terminus Sisyphus Arbeit in Bezug auf die Gewerkschaftsarbeit. Und das bedeutet nicht, dass sie diese Arbeit als nutzlos sieht, wie oft behauptet wird, sondern dass die Tätigkeit der Gewerkschaften klare Begrenzungen hat. Die Haupttätigkeit der Gewerkschaften beschränkt sich auf den Lohnkampf und die Verkürzung der Arbeitszeit, das heißt bloß auf die Regulierung der kapitalistischen Ausbeutung nach den Marktverhältnissen. Ende des Zitats. Die Gewerkschaften sind durch ihre Tätigkeit und Funktion nicht imstande, das kapitalistische System durch Aufhebung der Ausbeutung zu überschreiten. Der sozialdemokratische Kampf ist vor allem ein politischer Klassenkampf zur Demokratisierung des bürgerlichen Staates, behauptet Rosa Luxemburg. Luxemburg stellt sich daher positiv zu der Teilnahme der Revolutionäre in den bürgerlichen politischen Institutionen der Demokratie und in den Positionen des gegenwärtigen Staates im Allgemeinen, aber nur insoweit die Teilnahme gleichzeitig den Klassenkampf ermöglicht, das heißt den Kampf gegen die Bourgeoisie und ihren Staat. Deshalb hat sie nichts dagegen, dass Sozialdemokraten an der parlamentarischen Tätigkeit teilnehmen. Rosa Luxemburg schreibt in einem Zeitungsartikel der Leipziger Volkszeitung, der gleichzeitig mit Sozialreform oder Revolution geschrieben wurde, die Rolle der Sozialdemokraten im bürgerlichen gesetzgebenden Körper ist von vornherein ein Verhältnis, das mit inneren Widersprüchen behaftet ist. An der positiven Gesetzgebung womöglich mit praktischem Erfolge teilnehmen und zugleich den Standpunkt der grundsätzlichen Opposition zum kapitalistischen Staate auf jedem Schritt zur Geltung bringen. Das ist im allgemeinen Umriss die schwierige Aufgabe unserer parlamentarischen Vertreter. Ende des Zitats. Eine wichtige Aufgabe der parlamentarischen Fraktion war natürlich auch, um die alte Formel zu gebrauchen, das Parlament als Tribüne zu nutzen, um gehört zu werden. Die Grenze sozialistischer Teilnahme an bürgerlichen Institutionen der Demokratie liegt in der Teilnahme an einer bürgerlichen Regierung. Nehmen Sozialisten und Sozialistinnen an einer bürgerlichen Regierung teil, dann werden sie auch verantwortlich für die gesamte Politik der bürgerlichen Regierung und dann haben sie auch keinen Raum für eine Opposition gegen den kapitalistischen Staat mehr. Die Möglichkeiten des Klassenkampfes gegen den bestehenden Staat werden durch eine sozialistische Teilnahme an bürgerlichen Regierungen sehr begrenzt. Sie ist deshalb nicht empfehlenswert und sollte so lange vermieden werden, als das kapitalistische System noch intakt ist. Die Mitwirkung an der bürgerlichen Demokratie reicht also nicht aus, einen Durchbruch zum Sozialismus zu bringen. Warum schafft die Demokratie dennoch ganz notwendige Voraussetzungen für die erfolgreiche Eroberung der politischen Macht, der Arbeiterklasse und eine sozialistische Umwandlung der Gesellschaft? Luxemburg gibt zwei Gründe an, ich zitiere, also die Demokratie, ist erstens notwendig, weil sie politische Formen schafft, die als Ansätze und Stützpunkte für das Proletariat bei seiner Umgestaltung der bürgerlichen Gesellschaft dienen werden. Sie ist aber zweitens unentbehrlich, weil nur in ihr, in dem Kampf um die Demokratie, in der Ausübung ihrer Rechte, das Proletariat zum Bewusstsein seiner Klasseninteressen und seiner geschichtlichen Aufgaben kommen kann. Mit einem Wort, die Demokratie ist unentbehrlich, nicht weil sie die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat überflüssig, sondern umgekehrt, weil sie diese Machtergreifung ebenso notwendig wie auch einzig möglich macht. Trotz der Begrenzungen des Kampfes um soziale Reformen, Gewerkschaftsarbeit, parlamentarische Tätigkeit und politische Demokratisierung hat der tägliche politische und ökonomische Kampf eine klare und wichtige Funktion im Verhältnis zum Endziel, das heißt zu der Eroberung der politischen Macht und der sozialistischen Umwandlung der Gesellschaft. In diesem Punkt ist Rosa Luxemburg ganz klar. Sie schreibt, die große sozialistische Bedeutung des gewerkschaftlichen und politischen Kampfes besteht darin, dass sie die Erkenntnis, das Bewusstsein der Arbeiterklasse sozialisieren. Ende des Zitats. Der politische und ökonomische Kampf soll das Bildungsmittel der Arbeiterklasse zur proletarischen Revolution sein. Der tägliche politische und ökonomische Kampf in Auseinandersetzung mit der bestehenden Gesellschaft ist also eine notwendige Schule auf dem Weg zur Eroberung der politischen Macht und der sozialistischen Umwandlung. Grundsätze der Sozialdemokratie lassen sich ebenso wenig aus Broschüren und Vorträgen allein erfassen, wie sich das Schwimmen im Studierzimmer zu erlernen lässt, schreibt Rosa Luxemburg. Durch den ständigen Nahkampf mit der Bourgeoisie sammelt das Proletariat Erfahrungen, die notwendig sind, um in der Zukunft die politische Macht erobern zu können. Ohne die Erfahrungen, die durch den Kampf um Sozialreformen in der Gewerkschaftsarbeit, in der parlamentarischen Tätigkeit und politische Demokratisierung gewonnen werden, wird man nicht das Ziel einer erfolgreichen Machteroberung und der Umwandlung der Gesellschaft aus einem kapitalistischen in ein sozialistisches System erreichen. Eine Revolutionärin kann den mühsamen täglichen politischen und ökonomischen Kampf innerhalb des kapitalistischen Systems nicht einfach überspringen. Dieser Kampf ist ein absolut notwendiger Teil des langwierigen Revolutionsprozesses, der die Grenzen des kapitalistischen Systems überschreiten will. Obwohl Rosa Luxemburg sorgfältig unterstreicht, dass die Mitwirkung der Arbeiterklasse absolut notwendig für eine sozialistische Umwälzung ist, unterstreicht sie auch deutlich die ökonomischen Voraussetzungen einer sozialistischen Umwandlung. Weil heute das Politikverständnis von Rosa Luxemburg das Hauptthema ist, werde ich nur einige Worte zu Luxemburgs ökonomischer Argumentation sagen. Sie hat eine Kurzfassung der Begründung des wissenschaftlichen Sozialismus in drei Punkten formuliert, auch in der Schrift Sozialreform oder Revolution. Sie schreibt, die wissenschaftliche Begründung des Sozialismus stützt sich nämlich bekanntermaßen auf drei Ergebnisse der kapitalistischen Entwicklung. Vor allem auf die wachsende Anarchie der kapitalistischen Wirtschaft, die ihren Untergang zu unvermeidlichem Ergebnis macht. Zweitens auf die fortschreitende Vergesellschaftung des Produktionsprozesses, die die positiven Ansätze der künftigen sozialen Ordnung schafft. Und drittens auf die wachsende Macht- und Klassenerkenntnis des Proletariats, das den aktiven Faktor der bevorstehenden Umwälzung bildet. Luxemburg unterstreicht, dass der Kapitalismus wegen seiner inneren Gegensätze seinem Untergang entgegengeht und dass es eben der Zusammenbruch des Kapitalismus ist, der den Sozialismus zur historischen Notwendigkeit macht. Der Begriff historische Notwendigkeit ist problematisch. Er bedeutet zum Beispiel nicht, dass der Sozialismus automatisch nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus verwirklicht werden will. Luxemburg sah auch nicht am Anfang ihrer politischen Tätigkeit den Sozialismus als die einzige Alternative zum Kapitalismus, wie zum Beispiel die Luxemburg-Forscherin Weber Mannin in ihrem Buch Sozialismus oder Barbarei von 1996 behauptet. Nach Luxemburgs Ansicht hängt alles vom Handeln der Arbeiterklasse ab, und wenn sie entweder im täglichen politischen und ökonomischen Kampf innerhalb des kapitalistischen Systems und oder in den verfrühten Versuchen der Machteroberung versagt, die für den endgültigen Sieg der Revolution notwendig sind, dann kann keine sozialistische Gesellschaft verwirklicht werden. Und folglich gibt es auch eine Alternative zum Sozialismus nach einem kapitalistischen Zusammenbruch, die nicht gerade erfreulich ist. trotz der erhöhten politischen Kenntnis und der Erfahrung, die das Proletariat und die Sozialdemokratie sich durch ökonomischen und politischen Kampf in friedlichen Zeiten erworben haben, waren diese Kämpfe allein nach Luxemburg keine ausreichende Erfahrungsgrundlage, um die Arbeiter für eine erfolgreiche sozialistische Revolution vorzubereiten. Die Arbeiterklasse musste auch politische Kenntnis und Erfahrung durch eigene verfrühte Versuche der Machteroberung erwerben, weil nur auf diese Weise die Arbeiter sich Erfahrungen und Kenntnisse aneignen können, die sie befähigten, die endgültige sozialistische Machteroberung durchführen zu können. Verfrühte Versuche der Machteroberung sind eine absolute Voraussetzung des endgültigen sozialistischen Sieges, argumentiert Rosa Luxemburg. Die Eroberung der politischen Macht kann vom Standpunkt der gesellschaftlichen Voraussetzungen nie zu früh geschehen, aber sie muss vom Standpunkt des politischen Effekts, das heißt der Behauptung der Macht, immer zu früh stattfinden. Was meint Luxemburg damit? Sie schreibt, und ich zitiere, erstens ist eine so gewaltige Umwälzung wie die Überführung der Gesellschaft aus der kapitalistischen in die sozialistische Ordnung ganz undenkbar auf einen Schlag durch einen siegreichen Streich des Proletariats. Die sozialistische Umwälzung setzt einen langen und hartnäckigen Kampf voraus, wobei das Proletariat allem Anschein nach mehr als einmal zurückgeworfen wird, sodass es das erste Mal vom Standpunkt des Endresultats des ganzen Kampfes gesprochen notwendig zu früh ans Ruder gekommen sein wird. Zweitens aber lässt sich das verfrühte Ergreifen der Staatsgewalt auch deshalb nicht vermeiden, weil diese verfrühten Angriffe des Proletariats eben selbst ein und sehr wichtiger Faktor sind, der die politischen Bedingungen des endgültigen Sieges schafft, dass sie eben auch den Zeitpunkt des endgültigen Sieges mit herbeiführen und mitbestimmen. Ende des Zitats. Die Eroberung der politischen Macht kann also nicht im Voraus vorgeschrieben werden. Eine im Voraus ausgearbeitete theoretische Strategie, wie das Proletariat die politische Macht erobern soll, ist nicht denkbar. Ein theoretisches Verständnis der Revolution, wie auch eine revolutionäre Machtergreifung losgelöst von der Praxis, ist undenkbar für Rosa Luxemburg. Die sozialistische Revolution muss immer langwierig sein, weil das Revolutionsverständnis, das Klassenbewusstsein und die politische Kenntnis des Proletariats durch eine Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis im Revolutionsprozess entwickelt werden müssen. Dieser Lernprozess kann sich nur im alltäglichen politischen und ökonomischen Kampf und in verfrühten Versuchen der Machteroberung entfalten, wo die Revolutionäre reflektieren und lernen von ihren Erfahrungen, Theorie und Praxis mit sich miteinander verbinden. Rosa Luxemburgs langwierige und erfahrungsbasierte Revolution lässt sich ohne Wirklichkeitsverankerung in der Geschichte, der Gesellschaft und den Erfahrungen der Menschen nicht durchführen. Die Wirklichkeit und die Revolution sind fast eins für Luxemburg. Die Revolution kann sich nicht vollständig von der Wirklichkeit losreißen, wie wir in den totalitären Experimenten gesehen haben. Die Revolutionsvorstellung von Rosa Luxemburg ist antitotalitär. Solange die Revolution sich von der Wirklichkeit nicht losreißt, kann sie nicht totalitär werden. Die These des Totalitarismus, dass alles möglich ist, wird in der langwierigen und erfahrungsbasierten Revolutionsvorstellung von Rosa Luxemburg widerlegt. Denn sie unterstreicht, dass Praxis und Erfahrung im Revolutionsprozess die Theorie korrigieren sollen. Obwohl Luxemburg eine marxistische Zukunftsvision verteidigt, ist die revolutionäre Praxis der marxistischen Theorie nicht untergeordnet. Erfahrungen vermitteln zwischen Theorie und Praxis, sodass revolutionäre Theorie und revolutionäre Praxis immer in einem Wechselwirkungsverhältnis zueinander stehen. Alles ist eben nicht möglich in Luxemburgs Revolution. Die Erfahrungen ziehen Grenzen für das, was gemacht werden kann und für das, was nicht gemacht werden kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Storlocken, für, wie ich finde, das spannende Referat. Es wird sicher viel zu diskutieren sein, gerade über Ihre Sicht des Politikverständnisses von Rosa Luxemburg, Verhältnis Revolution und Reform. Ich will mir jetzt hier nicht anmaßen, eine Bewertung vorzunehmen. Ich hatte bereits darauf verwiesen, dass wir die Diskussion auf den morgigen Tag verschieben müssen, aus Regiegründen. Ich denke aber, wir sollten uns viele der Punkte dieses Referats einprägen, damit wir sie morgen aufgreifen können und neu diskutieren können. Ich gebe das Wort an Jörn Schüttrumpf.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Auch ich habe jetzt die falsche Brille auf. Hatten wir schon. Als wir diese Veranstaltung konzipierten, bot sich an, sie auf dieses Wochenende zu legen, auf den 135. Geburtstag von Rosa Luxemburg. Nun ist ein 135. Geburtstag eines Menschen gewöhnlich kein Anlass für eine besondere Würdigung. Ja, eine Würdigung anlässlich eines 135. Geburtstages ist sogar ungewöhnlich. Aus meinen Studien diverser Feierlichkeiten ist mir nur ein 135. Geburtstag erinnerlich geblieben, der von Karl Marx, 1953, zumindest in der DDR wurde er begangen. Die Stalinisierung strebte damals in der DDR ihrem Höhepunkt zu. Die Militarisierung marschierte, die Menschen flohen in Massen. Auf dem Festakt am 5. Mai 1953, den das Zentralkomitee der SED zusammen mit der Berliner Bezirksleitung hier in dieser Stadt veranstaltete, verkündete der damalige Generalsekretär der SED, Walter Ulbricht, mit Bezug auf Karl Marx, dass der Staat der DDR sich nun so weit entwickelt habe, dass er jetzt die Funktionen einer Diktatur des Proletariates ausübe. 6 Wochen später war das Proletariat auf den Straßen und der Staat der DDR zeigte, dass er tatsächlich eine Diktatur war. Allerdings eine von Gnaden einer gepanzerten Besatzungsmacht. Karl Marx' Begriff von einer Diktatur des Proletariats hatte mit dem der Diktatur des Proletariats in der DDR nur den Namen gemein. Marx erging es letztlich damit nicht viel besser als unser heutigen Jubilarin Rosa Luxemburg. Auch sie wurde als Dekoration missbraucht, während über ihrem Denken fast bis zum Ende der DDR ein Verdikt schwebte. Sie alle wissen es, die SED-Führung ließ an jedem 2. Januar, Sonntag, Bewaffnete aufmarschieren und Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gedenken. Doch um sie, die Märtyrer des Sozialismus, ging es dabei am wenigsten. Benötigt wurde ihr Glanz, in dem sich die SED-Führung auf einer beheizten Tribüne sonnte. War es nur Pietät gegenüber einer Namenspatronin, die die Verantwortlichen einer Einrichtung, die sich nach Rosa Luxemburg benannt hat, bewog, uns hier heute und morgen einzuladen? Pietät schwang da sicherlich mit. Doch, so frage ich, was soll daran schlecht sein? Zumindest, wenn sich die Motive nicht auf Pietät beschränken. Zumal bei Rosa Luxemburg das nun auch wirklich nicht nötig wäre. Andererseits ist es pietätlos, zu sagen, dass Rosa Luxemburg mehr vorzuweisen hat als nur ihre Ermordung durch Feinde aus dem gegnerischen Lager? Vor allem diejenigen, die Rosa Luxemburgs Denken nicht so richtig mögen, werden vielleicht so argumentieren. Das sollte uns aber nicht anfechten. Wenngleich, und das sei nicht verschwiegen, wer würde heute noch von Rosa Luxemburg reden, hätte sie an diesem 15. Januar 1919 sich von Karl Liebknecht getrennt, der an diesem Tag nicht genug Besucher in der Mannheimer Straße 43 in ihrem gemeinsamen Versteck empfangen konnte. Wer würde heute noch von Rosa Luxemburg reden, wenn diese Frau nicht vor bald 90 Jahren in dieser Stadt erschlagen und anschließend im Mittellandkanal versenkt worden wäre? Hand aufs Herz. Ich glaube, es wären sehr wenige. Wer redet heute noch von Paul Levy, der Rosa Luxemburg nicht nur in der Führung der KPD nachfolgte, sondern vor allem versuchte, in der kommunistischen Bewegung ihr politisches Ethos zu erhalten? Eine vergebliche Liebesmüh, wie wir wissen. Von Rosa Luxemburg zu Ruth Fischer dauerte es ganze 5 Jahre, bis zu Ernst Thälmann 6. Wer redet heute noch von August Thalheimer, der zweifellos 1921 mit der Offensivtheorie Unfug beging, aber trotzdem nach Rosa Luxemburg der begnadetste Denker und Theoretiker eines demokratischen Sozialismus blieb? Wer redet von Käthe Dunker? Wer redet von Hermann Dunker? Wer redet von jener Spartakistin, die unter der Folter feixend gefragt wurde, was denn das für eine faschistische Gruppe gewesen sei, dieser Spartakusbund? Die Rede ist nicht von der Gestapo, Sie wissen es, sondern vom NKWD. Rosa Luxemburgs Leichnam hatte mehrere Monate im Wasser gelegen und war völlig verunstaltet. Der gefundene Leichnam hatte als der Rosa Luxemburgs nur an ihrer Handtasche sowie an einem Medaillon identifiziert werden können. Rosa Luxemburgs Werk hat immer im Schatten dieses Todes gestanden. Auch künftig will ich mich vor dieser Toten verneigen. Doch preisen will ich sie wegen dieses Todes nicht. Preisen will ich sie wegen ihres Lebens. Als Paul Levy ankündigte, aus dem Nachlass Rosa Luxemburgs das Fragment zur russischen Revolution herausgeben zu wollen, produzierte die Angst vor dem Vermächtnis Rosa Luxemburgs Kübel an Fäkalsprache. Über Levy, der 1921 wegen seiner Kritik am mitteldeutschen Aufstand aus der KPD ausgeschlossen worden war, brach eine Flut von Verleumdungen herein. Er schlug öffentlich zurück. Nur an Clara Zetkin, die er schätzte, wandte er sich mit einem persönlichen Brief. Rosa stand nun einmal, das lässt sich nicht leugnen, in gewissen Fragen im Gegensatz zu den Bolschewiki. Gerade diese Fragen hat der Gang der russischen Revolution in den Vordergrund geschoben und, so glaube ich, die Auffassung Rosas glänzend gerechtfertigt. Was waren das für gewisse Fragen? Ein wichtiger Punkt, in dem sich Rosa Luxemburg von Lenin und den Bolschewiki unterschied, war das Verhältnis zwischen Partei und Klasse, zwischen Führern und Geführten oder modern gesprochen die Frage, was ist Hegemonie? Während Lenin im Anschluss an Karl Kautsky meinte, dass das Proletariat sich des Umstandes, Träger des Sozialismus zu sein, nicht selbstständig bewusst werden könne und dieses Bewusstsein deshalb von außen hineingetragen werden müsse, war Rosa Luxemburg Sozialismus, war für Rosa Luxemburg Sozialismus keine Theorie, die man sich aneignet, um nach ihr zu handeln wie nach den 10 Geboten. Aufklärung durch einen Vormund war Rosa Luxemburg nicht nur zutiefst zuwider, eine vormundschaftliche Aufklärung konterkarierte für sie letztlich auch den Befreiungsanspruch des Sozialismus. In ihrem Verständnis sollten die Teilnehmer an der Bewegung sich ihre Aufgaben durch, Tanja Stolöcken hat es sehr ausführlich dargelegt, durch gelebte Praxis, durch die Erfahrung eigener Erfolge und mehr noch, durch die Verarbeitung von Niederlagen bewusst werden und sich so von der Alternative Sozialismus oder Barbarei überzeugen. Diese Alternative, eigentlich könnte ich das jetzt kürzen, nein, ich mach's, hat Tanja Stolöcken ja beschrieben, hatte bei Rosa Luxemburg überhaupt nichts Theatralisches. Ganz im Gegenteil. Rosa Luxemburg hat in ihren Akkumulationsanalysen versucht, die Ursachen des zu Anfang des 20. Jahrhunderts um sich greifenden Imperialismus freizulegen. Sie war dabei davon ausgegangen, dass sich die kapitalistische Wirtschaft in den nicht-kapitalistischen Kolonien immer weitere Teile deren nicht-kapitalistischer Wirtschaft unterwerfen müsse, weil die kapitalistische Wirtschaft eines ständigen Wachstums bedürfe. Das werde so lange gehen, meinte sie, bis es keine nicht-kapitalistische Wirtschaft mehr gäbe und der Kapitalismus in eine Katastrophe, die sie Barbarei nannte, umschlagen werde. Aufgabe der proletarischen Massen und ihrer Partei, immer noch Rosa Luxemburg, sei es, dieser Katastrophe durch einen Übergang zum Sozialismus zuvorzukommen, diese Katastrophe nicht eintreten zu lassen. In diesem Sinne verwandte Rosa Luxemburg, eine Formulierung von Karl Marx aufgreifend, diese oft missverstandene Alternative Sozialismus oder Barbarei. Doch zurück zur Partei. Ihr maß Rosa Luxemburg eine andere Funktion zu, als dass die alte deutsche Sozialdemokratie einerseits und die russischen Bolschewiki andererseits tat. Für die deutsche Sozialdemokratie war die Partei schon in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts immer mehr zum Wahlverein mutiert, der möglichst viele Parlamentssitze erobern wollte. Nach der Wahlschlappe von 1907 war zudem die SPD-Führung zu immer mehr Zugeständnissen an Chauvinismus und Militarismus in Deutschland übergegangen. Für die Bolschewiki hingegen war die Partei eine Maschinerie, mit der in einer Revolution die Macht zur Tilgung aller Übel der bisherigen Geschichte erobert werden sollte. Letztlich hatten beide, sowohl die deutsche Sozialdemokratie als auch die Bolschewiki, zu der Klasse, für die sie agierten, ein umso instrumentelleres Verhältnis und ein umso vormundschaftlicheres Verhältnis, je mehr Erfolg sie damit hatten. Für Rosa Luxemburg waren beide Varianten ein Graus. Angemaßte Führung, aufgeherrschte Führung, gar ein in einer Verfassung kodifizierter Führungsanspruch. An den Paragraphen 1 der DDR-Verfassung muss ich hier niemanden erinnern. Mit Rosa Luxemburg ließe sich das alles nicht legitimieren. Die Gesellschaft konnte sich für Rosa Luxemburg nur dann emanzipieren, wenn sich auch die unteren Schichten emanzipierten. Emanzipation durch Praxis, durch schrittweise Veränderung der Kräfteverhältnisse war für sie der sinnvollste Weg der Emanzipation. Nur in der Revolution erwartete sie vielleicht doch ein schnelleres Umschlagen der Kräfteverhältnisse. Im Mittelpunkt von Rosa Luxemburgs Wollen stand nicht der permanente zahlenmäßige Zuwachs an Mitgliedern der in den verschiedenen proletarischen Organisationen und an Wählerstimmen, sondern ein Zuwachs an Selbstbewusstsein, ein Zuwachs an der Fähigkeit zu politischem Handeln. Die Partei sollte der Arbeiterschaft Vorschläge machen und ihr, der Arbeiterschaft, die Entscheidung überlassen. Selbst auf die Gefahr hin, auf Ablehnung zu stoßen, die es in jedem Falle zu akzeptieren galt. Damit stand Rosa Luxemburg an der Wiege eines Hegemoniekonzepts, das Antonio Gramsci später ausformulierte und das bis heute als uneingelöst gilt. Rosa Luxemburg lebte in einer Gesellschaft, die anders als die heutige hegemonial gespalten war. in eine nicht-proletarische Mehrheitsgesellschaft und in eine proletarische Gegengesellschaft. Die nicht-proletarische Mehrheitsgesellschaft huldigte mehr oder weniger dem Wilhelminismus und der Platz-an-der-Sonne-Ideologie und blieb natürlich unempfänglich für das, was da aus der Gegengesellschaft des Proletariats herüberscholl. Damit hatte es die deutsche Linke, und zwar ganz unabhängig davon, ob der Einzelne nun revolutionär oder eher reformerisch oder eher revolutionistisch gestimmt war, damit hatte es die deutsche Linke zu Zeiten August Bebels und Rosa Luxemburgs wirklich einfacher als die deutsche Linke seit 1933. Es gab ein Milieu, in dem ihre Meinungsführerschaft anerkannt war. Dieses Milieu umfasste zwar beileibe nicht das gesamte proletarische Milieu, aber doch erhebliche Teile. Dass es so etwas geben kann, dass es eine linke Hegemonie wenigstens in Teilen der Gesellschaft geben kann, ist eine Erfahrung, die der deutschen Linken seit drei Generationen fehlt. Die deutsche Gesellschaft ist seit 1933 einem hegemonialen Block bestehend aus Staat, mal einer Partei, mal mehreren Parteien, Medien und Großkapital ausgeliefert. Das ist der eigentliche Sieg des Nationalsozialismus, denn dieser Sieg ist bis heute nicht rückgängig gemacht worden. Im Osten Deutschlands hatte die Linke nur einmal, 1945-46, die Meinungsführerschaft, wie nicht zuletzt die 46er Landtagswahlen bewiesen. Danach ersetzte die SED aus einer anfangs durchaus linken Partei in eine Partei der unbedingten Herrschaft gewandelt, den Kampf um die Hegemonie durch den Ausbau einer politischen Polizei. Gewiss nach dem 17. Juni, nach dem Mauerbau und nach dem Parteitag von 1971 unternahm die SED durchaus noch halbherzige Versuche, die Herzen und Seelen zurückzugewinnen. Doch letztlich siegte immer wieder die Ultima Ratio aus erkauftem Wohlverhalten, Drohung und Zwang. Nicht der Zusammenbruch von 1989 ist der Alp, der auf den Hirnen der deutschen Linken lastet, sondern der Umstand, dass sie 40 Jahre lang in einem Teil Deutschlands herrschte, die geistige Hegemonie aber im anderen Teil Deutschlands lag. Sage niemand, mit Rosa Luxemburg wäre das nicht geschehen. Es wäre geschehen. Allerdings hätte sich mit Rosa Luxemburg das Bewusstsein für diese ungeheure Niederlage erhalten, das kritische Bewusstsein, das sonst niemand in der parteiförmig organisierten deutschen Linken, so wie sie repräsentierte, vielleicht Paul Levy ausgenommen. Das kritische Bewusstsein, aus diesem Teil der deutschen Linken ausgerottet zu haben, geht übrigens nicht auf das Konto des Nationalsozialismus. Das hat die Linke selbst verursacht. Die parteiförmig organisierte Linke, nicht nur die deutsche, hat sich damit selbst entwaffnet. Nicht etwa erst durch Ernst Thälmann und Josef Stalin. Die beiden ernteten nur die Früchte, die andere schon zu Anfang der 20er Jahre gesät hatten. Stalin und Thälmann setzten nur den Schlussakkord bei der Austreibung jeglichen kritischen Bewusstseins aus der deutschen Linke mit der Erfindung des Luxemburgismus. Sie trieben mit der toten Rosa Luxemburg eine ganz perverse Art von Geist der Unzucht, nachdem 1928, 1929 die letzten Anhänger Rosa Luxemburgs aus der Partei Rosa Luxemburgs hinausgesäubert worden waren. Stalin erinnerte sich 1931 eines Konstrukts, das einer seiner einstigen Konkurrenten, er ließ ihn in den 30er Jahren dann foltern und in dem sogenannten ersten Schauprozess zum Tode verurteilen. Die Rede ist von dem ersten Vorsitzenden der Kommunistischen Internationale, Grigori Sinofjew. Er erinnerte sich dieses Konstrukts 1931, dieses Konstrukt hatte Sinofjew 1924 Luxemburgismus genannt und damit quasi eine Weltanschauung von Rosa Luxemburg gemeint. Das scheint auf den ersten Blick dann doch sehr merkwürdig zu sein. Denn Rosa Luxemburg hatte außer ihrer heute wieder viel diskutierten Akkumulationstheorie ihre theoretischen Auffassungen so gut wie nie auch nur ansatzweise geschlossen oder gar systematisch dargelegt, sondern ihre theoretischen Positionen fast immer in der Auseinandersetzung mit fremden Auffassungen entwickelt. Es gibt kein theoretisches Gebäude der Rosa Luxemburg mit eigener Nationalökonomie, Philosophie, politischer Theorie oder Sozialpsychologie. Was von Rosa Luxemburg überliefert ist und was sie für den heraufziehenden Stalinismus so gefährlich machte, war auch gar nicht irgendein theoretisches Gebäude. Es war ihr Plädoyer für ein kritisches Bewusstsein und mehr noch waren es ihre politischen Positionen, ihre kompromisslose Forderung nach Demokratie und nach Öffentlichkeit in der Linken, sowie ihr unbestechliches Beharren auf der Freiheit als der grundlegenden Bedingung für jede emanzipatorische Bewegung. Da dies schlecht anfechtbar war, musste ein Theoriegebäude fabriziert werden, wobei Stalins Ideologen in der Tat kenntnisreich und akribisch vorgingen. Sie durchforsteten die Schriften Lenins einerseits und Rosa Luxemburgs andererseits nach Aussagen zu den verschiedensten Themen. Danach filterten sie die Differenzen zwischen beiden heraus und erklärten Lenins Auffassung selbstverständlich für sakrosankt und alle abweichenden Meinungen Rosa Luxemburgs zu Fehlern. In einem letzten Arbeitsgang wurden diese Fehler dann systematisiert. Fertig war der Luxemburgismus. So viel Mühe haben sich die Stalinisten ansonsten nur noch mit Leo Trotzki gegeben, dem Gegenspieler Stalins, dem auch ein eigener Ismus zuerkannt wurde, der Trotzkismus. Dem haben allerdings Trotzkis Anhänger später positiv gewendet und zu ihrem Banner erklärt. Dem Luxemburgismus ist das nicht widerfahren. Galt der Trotzkismus als Ausgeburt, und ich glaube, das ist gut so, galt der Trotzkismus als Ausgeburt der Hölle und führte das Stigma Trotzkist ab Mitte der 30er Jahre in der Sowjetunion fast automatisch zur Ermordung, so wurde der Luxemburgismus als halbmenschewistisch charakterisiert, ein Attribut, das nur noch Spezialisten problemlos dechiffrieren können. Übersetzen lässt es sich vielleicht am ehesten mit weichen Trotzkismus. Es ging um die Zerstörung der Autorität Rosa Luxemburgs und es ging darum zu verhindern, dass sich im Einflussbereich Stalins je wieder jemand ungefährdet auf Rosa Luxemburgs Demokratie- und Freiheitsforderungen berufen konnte. Für die Leiche der Rosa Luxemburg hingegen hatten die Stalinisten durchaus Verwendung, denn anders als der noch nicht ermordete Trotzki, war die von ihrem Werk gereinigte Revolutionärin Rosa Luxemburg den Stalinisten nützlich, als stumme Ikone. Diese Schizophrenie wurde, wenn auch mit fallender Tendenz, im Ostblock bis 1989 gepflegt. Zurück zu den gewissen Fragen, von denen Paul Levy gegenüber Clara Zetkin gesprochen hatte. Wir sind auch nie Götzendiener des Sozialismus oder des Marxismus gewesen. Wir sind nie Götzendiener der formalen Demokratie gewesen. Wir unterschieden stets den sozialen Kern von der politischen Form der bürgerlichen Demokratie. Wir enthüllten stets den herben Kern der sozialen Ungleichheit und Unfreiheit unter der süßen Schale der formalen Gleichheit und Freiheit. Nicht, um diese zu verwerfen, sondern um die Arbeiterklasse dazu anzustacheln, sich nicht mit der Schale zu begnügen, vielmehr die politische Macht zu erobern, um sie mit neuem Inhalt zu füllen. Sozialistische Demokratie beginnt zugleich mit dem Abbau der Klassenherrschaft und dem Aufbau des Sozialismus. Sie beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch die Sozialistische Partei. Sie ist nichts anderes als die Diktatur des Proletariats. Mit dieser Auffassung sitzen Rosa Luxemburg und jene, die sich positiv auf sie beziehen, seit bald 90 Jahren zwischen allen Stühlen. Wie absurd, ich bleibe beim eingangs einmal erwähnten Walter Ulbricht und vergreife mich nicht an seinem Nachfolger, wie absurd Politikern des Schlages Walter Ulbrichts der Gedanke angekommen wäre, dass Demokratie die Bewegungsform einer sozialistischen Diktatur sei und zwar eine Bewegungsform, in der die formale Demokratie nicht abgeschafft wird, um etwas mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen, können zumindest die Älteren hier im Saale noch nachvollziehen. Und wie Rosa Luxemburg mit jenen in ihrer Partei umging, die die formale Demokratie nicht als die Bewegungsform der Herrschaft des Kapitals, sondern als den Endpunkt jeder Demokratie verstanden. Wie sie mit jenen umging, die meinten, mit Parlaments- und Regierungssitz sei der Höhe- und Endpunkt jeder Demokratieentfaltung erklommen, kann in ihren zahlreichen Polemiken nachgelesen werden. Beginnend 1899, als mit Etienne Alexandre Millerand erstmals ein Sozialist in eine bürgerliche Regierung eintrat. Doch wird man einwenden, was soll uns das alles? Arbeiterklasse? Proletariat? Das ist doch 19., bestenfalls frühes 20. Jahrhundert. Die Arbeiterschaft als Klasse wandert heute aus nach Nordmexiko und in die Türkei, in den Süden Chinas sowie nach Indien und Indonesien. Der europäischen Linken kommt ihr gehätscheltes historisches Subjekt, die Arbeiterschaft, die sich für die Linke in der allermeisten Zeit und an den allermeisten Orten ohnehin nie wirklich erwärmen konnte, endgültig abhanden. Rosa Luxemburg hin, Rosa Luxemburg her. Will man jetzt der indischen Arbeiterschaft hinterher träumen? Manchmal sehen wir den Splitter im Auge unseres Bruders, aber nicht den Balken in unserem eigenen Auge. Bei Lukas 6,42 heißt es übrigens in diesem Zusammenhang ausdrücklich, du Heuchler. Nun will ich hier niemand der Heuchelei sein. Allerdings sollte für Rosa Luxemburg das gelten, was für alle anderen auch gilt. Dass man sich mit dem auseinandersetzt, was sie gemeint hat und nicht mit dem, was man selbst meint, dass sie gemeint haben sollte. In dieser Weise ist nun wirklich über Jahrzehnte mit Rosa Luxemburg umgegangen worden, ist sie zu einer Karikatur uminterpretiert worden, um sie dann kritisieren zu können. Heute geschieht Gleiches manchmal aus einer anderen Richtung. Oder anders gesagt, mit einem sozialrassistischen Verständnis von dem, was Arbeiterklasse ist, haben Rosa Luxemburgs Auffassungen höchst wenig zu tun. Der Balken ist es und nicht der Splitter. Wir, zumindest wir hier im Osten, haben uns ein wenig an das sozialrassistische Verständnis von Proletariat gewöhnt, wie es im Stalinismus üblich war und wie es im russischen Bürgerkrieg 1918 bis 1920 eingeübt und im wahrsten Sinne des Wortes an Nichtproletariern exekutiert wurde. Klassen, egal welche Klassen übrigens, allein oder primär, zumindest primär, aus der sozialen Lage von Menschen heraus zu bestimmen, war eines der großen Verhängnisse eines gewissen Teils der Linken im 20. Jahrhundert. Zu den größten Absurditäten führte die Auffassung, dass die Arbeiterklasse nur aus der sozialen Lage heraus erklärt werden könne. Arbeiterklasse war danach eine Ansammlung doppelt freier Lohnarbeiter. Und nicht nur das, diese Arbeiterklasse galt in der gesamten Geschichte als die einzige Klasse, die unfähig ist, aus ihrer sozialen Lage heraus ihr eigenes Klassenbewusstsein, jedenfalls eins, wie es sich viele europäische Linke vorstellten, hervorzubringen. Der langjährige Verbündete von Rosa Luxemburg, Karl Kautsky, einer der wichtigsten Stichwortgeber Lenins, hatte, ich erwähnte es schon, die Theorie entwickelt, dass es bei doppelt freien Lohnarbeitern nur dafür reiche, ihre sogenannten ökonomischen Interessen zu erkennen. Alles andere, das wirkliche Bewusstsein, müsse von außen hineingetragen werden. Wenn man aber dem Lohnarbeiter erst einmal richtig erklärt hätte, dass nur der Sozialismus die Zukunft bedeuten könne, dann werde er aber letztlich ein sehr seltsames, revolutionäres Subjekt. Rosa Luxemburg war natürlich sehr dafür, dem doppelt freien Lohnarbeiter zu Bildung zu verhelfen, nicht nur zu politischer, zu kultureller, zu ganzheitlicher Bildung. Ihr Klassenverständnis und ihr Verständnis über die Zugehörigkeit zu einer Klasse, übrigens nicht nur zur Arbeiterklasse, hatten aber nichts Statisches, letztlich ja Künstliches und Verlogenes, wie im sozialrassistischen Klassenverständnis des Stalinismus. der eine Klasse überwand, indem er ihre wirklichen und mehr noch ihre vermeintlichen Träger ausrottete. In der Ukraine gleich mehr